Ja, Tag auch. Ich habe es ja befürchtet vor dem Spiel gegen den FC Bayern München, dass das eine deutliche Niederlage wird. Ich habe dann am Ende der letzten Podcast-Folge ja auch gesagt, ich hoffe, dass uns irgendwie eine große Blamage erspart bleibt. Tja, Hoffnung durfte ich ja haben, aber sie wurde halt nicht erfüllt. Mit 0:8 verliert der Hamburger Sportverein gegen den FC Bayern München. Das ist statistisch gesehen die höchste und schlimmste Niederlage, die der Hamburger Sportverein in seiner ruhmreichen und jahrhundertelang, kann man ja schon sagen, Tradition in der Fußball-Bundesliga einstecken musste. Deswegen natürlich eine historische Niederlage, wobei ich als Fan mich echt frage, 0:8 oder 2:9 oder wie auch immer, ist das jetzt wirklich so wichtig? Was ist denn jetzt das Schlimmste? Ist mir eigentlich auch egal. Ist ja schon traurig, wenn wir uns darüber Gedanken machen müssen. Ja, wie reagiere ich jetzt auf dieses Ergebnis? Ich bin mir da, ehrlich gesagt, jetzt selbst, wo das Mikrofon an ist, noch nicht ganz sicher, wie ich eigentlich reagieren soll. Auf der einen Seite ging es sicher nicht nur mir so, sondern vielen von euch auch. Als ich die Aufstellung gesehen habe, da habe ich gedacht, der HSV oder Joe Zimbauer ist von allen guten Geistern verlassen. Ja, das ist mit zwei Stürmern, ich meine, gegen Bayern München. Ja, also wir haben gegen Paderborn meiner Meinung nach zwar nicht ganz unverdient gewonnen, aber das 3:0 fiel ja zwei Tore zu hoch aus, habe ich damals gesagt. Also das war ein Bundesligaspiel auf niedrigstem Niveau von beiden Mannschaften, wo der HSV ein bisschen besser war und dadurch eventuell auch verdient gewonnen hatte. Aber doll war das nicht. Dann haben wir wirklich ja mehr als nur Glück gehabt gegen Hannover 96. Das war völlig unverdient, dass wir da gewonnen haben. Da waren wir die deutlich schlechtere Mannschaft. Aber haben 6 Punkte eingefahren in 2 Spielen. Das war ja gut und das sollte auch uns so ein bisschen Luft geben. Aber warum es unserem Trainer oder unserem Verein oder dem Team irgendwie die völlige Verblendung gegeben hat, jetzt irgendwie mit Bayern München, einer der besten Mannschaften der Welt, spielerisch mithalten zu können in München, das verstehe ich überhaupt nicht. Und wenn man dann sieht, was für Schwierigkeiten Bayern hatte am Anfang der Rückrunde hier gegen Schalke, zum Beispiel, war es gegen Schalke? War das gegen Schalke? Ich überlege jetzt gerade, ja, ich glaube, ne? Da haben sie unentschieden gespielt, ne? Wie Schalke sich da irgendwie mit 9 Mann immer hinten reingestellt hat, dann war das von den Königsblauen halt nicht schön, aber halt erfolgreich. Aber dass der HSV meint, mitspielen zu können, an der Aufstellung habe ich schon gedacht, ich werde verrückt. Und dann kam es dann ja auch so, ne? Und dass dann die Mannschaft irgendwie dann auch nachher aufgehört hat in der zweiten Hälfte, gerade Spieler wie Arjen Robben oder so zu doppeln oder sogar mit 3 Mann zu bekämpfen, sondern dass sie dann den Markus da alleine gelassen haben auf weiter Flur. Da spricht halt auch Bände für ja einfach die Schlichtheit, die der Hamburger Sportverein in seinem Spiel hat. Ne? Nach dem Spiel wurde ja auf die Mannschaft eingeprügelt, medial, aber auch in den sozialen Netzwerken, alles Versager und schlimm. Also ich kann da gar nicht so richtig mitgehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir das Spiel voll angeguckt. Ich habe natürlich ein paar Mal überlegt, in der zweiten Halbzeit auch mir die Konferenz anzugucken, habe es aber gelassen, habe mir das Ganze angetan und wenn ich ehrlich bin, der HSV hat halt nicht gut gespielt und hat halt körperlich, das fand ich da am schlimmsten eigentlich, hat halt körperlich nicht dagegen gehalten. Ich meine, wenn du 0:8 verlierst, das ist das eine, aber wenn du dann nur in diesen 90 Minuten nur eine gelbe Karte kassierst, das ist dann das andere. Ne? Also, und das war dann für Van der Vaart, wo man dann so sagt, also warum haben sie sich nicht gewehrt irgendwo? Ne? Aber sie haben es immerhin versucht, ein bisschen spielerisch zu machen. Das hat in den ersten 5 Minuten ganz gut ausgesehen. Das hat auch überraschenderweise nach dem 2:0 ganz gut ausgesehen. Also da, wo man schon denkt, boah, innerhalb von 2 Minuten 2 Gegentreffer, jetzt ist das Ding hier gelutscht. Und dann kam der HSV, beziehungsweise Bayern hat es vielleicht mal ein bisschen zu ruhig angehen lassen. Aber ich fand, dass der HSV halt so gespielt hat, wie er halt spielen kann. Ja, ich habe jetzt nicht gesehen, also sie sind halt nicht in die letzten Zweikämpfe gegangen, sie haben sich jetzt nicht voll aufgeopfert, aber das kann man irgendwo, wenn du dann 0-3, 0-4 zurückliegst, finde ich auch verstehen. Warum sollst du jetzt dann noch den Gegenspieler verletzen aus Frust oder so? Ich meine, Das muss jetzt auch nicht sein. Ansonsten haben sie körperlich von den Zweikämpfen abgesehen gegengehalten, im Sinne, dass sie halt deutlich mehr gelaufen sind als der FC Bayern und. Und sie haben dann auch bis zum Schluss irgendwie immer noch versucht, zumindest mal über ein paar Ballstaffetten zu kommen. Aber das war natürlich alles nichts. Bayern München war nicht nur deutlich besser als der HSV, sondern Bayern München hat sich auch dann in einen gewissen Rausch gespielt. Schön, dass die dann so 20 Minuten vor Schluss dann trotz alledem so ein paar Gänge nachgelassen haben, sonst wäre das definitiv zweistellig geworden. Aber Bayern ist halt, das muss man auch sagen, ist halt alles geglückt und Arjen Robben als, ja, in dieser Verfassung vielleicht, ja, ich würde sagen, beste Fußballer der Welt. Ich finde ihn zwar völlig unsympathisch, aber seine fußballerischen Leistungen, die muss man halt wertschätzen. Und es ist unglaublich, der macht zum tausendsten Mal den gleichen Trick und egal gegen welchen Gegenspieler er spielt, der gelingt trotzdem. Also das ist wirklich ein Wahnsinn. Und ja, wenn dann man halt nicht dagegen hält, dann ist es halt schlecht. Natürlich haben wir dieses Spiel nicht durch den Schiedsrichter verloren, aber ich möchte zumindest, weil mir das manchmal in den Medien nicht mehr vorkam, ich möchte zumindest anmerken, dass das erste Tor kein Elfmeter war. Klar, man kann den pfeifen, so heißt das dann ja immer so schön. Aber alle, die mich lange genug verfolgen mit meinen ganzen Podcast-Projekten, die wissen, das hätte ich jetzt auch gesagt, wenn das für den HSV gepfiffen worden wäre. Ein strammer Schuss, ein Meter vom Verteidiger weg. Strammer Schuss geschossen, der an den Arm geht, der auch noch in seiner Bewegung, der Spieler Markus versucht ja in seiner Bewegung auch noch den Arm zurückzuziehen, da einen Elfmeter zu pfeifen, das ist für mich völlig schwachsinnig und es macht den Fußball auch nicht besser. Es macht mich eher wütend und das sage ich wirklich nicht als HSV-Fan in dieser Szene, sondern als Fußballfan. Das ist einfach beschämend und beschissen und ich finde es genau so beschämend und beschissen, dass einige Schiedsrichter es halt nicht pfeifen und einige pfeifen. Also bitte alle nicht pfeifen, das wäre dann korrekt. Oder es müssen dann halt alle pfeifen, dann haben wir halt in jedem Fußballspiel 3, 4 Elfmeter. Wenn das in jedem Spiel so vorkommt, dann ja, ist das zwar unschön, aber wäre das auch noch okay. Aber so bist du immer mit Gedeih und Verderb der Leistung des Schiedsrichters ausgeliefert und das war einfach beschämend, die war einfach schlecht. Dann sieht man zugegeben erst in der Wiederholung, dass auch das zweite, also meiner Meinung nach der Elfmeter nicht berechtigt, dann das zweite Tor war ein Abseitstor von Götze. Wohl das Tor von Lewandowski, ich weiß jetzt gar nicht, welches das war, wäre wohl auch ein Abseitstor gewesen. Und wir haben ja auch ein Tor geschossen, so ist es nicht. Aber da wurde Abseits gepfiffen, aber in diesem Fall war es kein Abseits, wie die Fernsehbilder zeigen. Also natürlich hätten wir auch mit einem anderen Schiedsrichter und mit einem Schiedsrichter, der nur nach meiner Meinung gepfiffen hätte, hätten wir trotzdem verloren. Aber dann wäre es halt nicht 8-0 gewesen, sondern vielleicht 4-0 oder 5-0. Und dann ist die Frage, was wäre dann gewesen? Dann wäre höchstwahrscheinlich jetzt ein bisschen ruhiger jetzt beim Hamburger Sportverein und man hätte jetzt nicht nach dieser großen Schmach geschrien. Und ja, also abhaken, was soll ich sagen? Also ich fand das Spiel des FC Bayern München hervorragend. Die können einfach toll Fußball spielen. Der HSV ist einfach in einer Verfassung, aber das wussten wir auch schon vor dem Bayern-Spiel, dass wir halt nicht gut Fußball spielen können. Und da kann man noch so oft sagen, dass der Kader 55 Millionen Euro schwer ist und dass wir für knapp 30 Millionen irgendwie Spieler eingekauft haben. Das ist auch alles inhaltlich richtig, darüber darf man sich auch aufregen. Und wenn du dann siehst, wie andere Mannschaften, wie Gladbach vor ein paar Jahren auch kurz vorm Abstieg war, sich gerettet hat und dann wirklich konsequent einen anderen Weg eingeschlagen hat. Und wenn du dann siehst, dass sich beim HSV halt ganz das Personal geändert hat, die Struktur geändert hat, aber sich beim HSV selber sehr wenig dreht und sehr wenig ändert, dann ist das halt für einen Fan völlig frustrierend. Ja, völlig frustrierend. Und muss ich jetzt auch mal schnell loswerden, auch wenn es ein HSV-Podcast ist, ne? Hut ab vor der Leistung von Werder Bremen. Ja, ist vielleicht auch nur eine Momentaufnahme, dass sie jetzt 5 Spiele hintereinander gewonnen haben, aber alleine dieses Zeichen zu setzen, Spieler, die teuer sind wie Elia oder so, dann zu verleihen und auf andere Spieler zu setzen und hier einen geschworenen Haufen wieder zu machen, klar, wenn du dann 2, 3 Spiele gewinnst, dann kommt vieles dann von allein. Aber nichtsdestotrotz, wir haben ja auch 2 Spiele gewonnen und bei uns kommt gar nichts von allein. Also das sind so Wege. Ich würde jetzt erstmal abwarten, bevor man Werder Bremen zu sehr über den Klee lobt, was jetzt wirklich am Ende der Saison dabei herauskommt. Aber so wie es aktuell aussieht, scheinen auch die da vieles richtig zu machen mit deutlich weniger Geld. Gladbach, habe ich gerade gesagt, haben auch mit deutlich weniger Geld angefangen, nachdem sie fast abgestiegen wären, eine neue Spielkultur aufzubauen. Und jetzt sind sie in einer ganz anderen, wirtschaftlichen, komfortableren Lage und auch in einer deutlich besseren Tabellenplatz. Und der HSV, der halt, deswegen erwähne ich das gerade, der halt ähnliche Situationen wie Bremen oder noch, ich finde, noch deckungsgleicher eigentlich wie Gladbach halt auch mitgemacht hat in der jüngeren Vergangenheit, der scheint nicht gelernt zu haben. Wir haben zwar alles umgetauscht, alles eingewechselt, aber wir holen trotzdem ältere Spieler, wir setzen trotzdem immer noch auf unsere alten Haudegen und die Damen und Herren von den Medien, die mögen es ja nicht hören, aber der HSV lässt sich weiterhin viel zu sehr beeinflussen von der Medienlandschaft in Hamburg und wird einfach nicht selbstständig. Ja? Und das ist natürlich völlig frustrierend. So, ne? Gut, abhaken das Spiel. Ich merke, jetzt habe ich doch viele unterschiedliche Gedanken gerade in diesem Podcast gehauen. Abhaken. Bayern-Spiel jetzt abhaken. Es kann natürlich ein einziges Gutes sein, ne? Nämlich, dass jetzt die Mannschaft eine Trotzreaktion zeigt. Ich bin jetzt persönlich sehr gespannt, wie sich Joe Zinnbauer verhält in dieser Woche und dann auch am Sonntag beim Spiel gegen Gladbach. Weil, da brauchst du jetzt kein Prophet sein, jeder Trainer der Welt wäre angezählt, wenn du die höchste Niederlage der Vereinsgeschichte zu verantworten hast. Ja, da machen wir uns mal bitte nichts vor. Joe Zinnbauer ist angezählt, egal ob Herr Knebel völlig unbedrängt in der Winterpause gesagt hat, wir gehen auch mit dem in die Sommerpause oder nicht, sollte jetzt der HSV sich noch 2, 3, sag ich mal, richtig dicke Patzer erlauben, dann glaube ich, wackelt erneut in Hamburg der Trainerstuhl. Joe Zinnbauer kann aber diese Situation jetzt aber auch als Chance nutzen und sich jetzt mal völlig befreien. Wenn du halt angezählt bist, ja, dann musst du nicht mehr everybody's darling sein, sondern dann kannst du wirklich nach deinem persönlich besten Wissen und Gewissen jetzt arbeiten und nachher die Mannschaft aufstellen. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie die Mannschaft aussehen wird beim Spiel gegen Gladbach. Ja, also er muss sich jetzt, weißt du, er muss sich jetzt nicht mehr rechtfertigen, weil klar, jetzt wird eine Reaktion gefordert und so wie ich Joe Zinnbauer einschätze und auch das Gespann mit Dietmar Beiersdorf und Peter Knebel, dann wird es ja kein Joe Zinnbauer alleinige Aufstellung sein, sondern dann mit den Männern, denen er vertraut, da hinter den Kulissen. Und jetzt bin ich mal gespannt, ja, was dann passieren wird. Wenn man so die sozialen Medien sich anguckt und die Fanforen, dann schreien ja alle Van der Vaart raus. Ja, ich halte es, also wenn Van der Vaart nicht spielt, finde ich es auch nicht schlimm, aber ich halte es da doch mehr mit Ottmar Hitzfeld, der jetzt in einem Interview gesagt hat, also auch wenn Van der Vaart die Leistung nicht bringt, die er bringen könnte, für ihn steht außer Frage, dass Van der Vaart dennoch einer der talentiertesten Kicker in dem Kader des Hamburger Sportvereins ist. Und du musst jetzt in so einer Phase auf die talentiertesten Kicker bauen und vielleicht dich eher fragen, wen stellt man denn Van der Vaart an die Seite, ne? Oder vor ihm oder hinter ihm und nicht, lasse ich ihn spielen oder nicht. Also ich würde das daran nicht festmachen. Ne? Ja, aber wie gesagt, Joe Zinnbauer muss jetzt liefern, ja, muss jetzt nicht nur Punkte liefern, das finde ich jetzt gar nicht mal so schlimm, weil gegen Bayern, selbst wenn wir 0-1 verloren hätten, hätten wir halt auch keinen Punkt in München mitgehen lassen. Zugegeben, diese 8 Tore fühlen sich ein bisschen an wie so ein Minuspunkt, weil wir waren bisher, was die Abstiegsplätze angeht, gar nicht so schlecht in unserer Tordifferenz, die sieht natürlich jetzt beschissen aus. Ja, das ist dann wie so ein Minuspunkt mehr. Aber ansonsten ist da in Anführungsstrichen ja punktetechnisch nicht mehr passiert. Und gegen Gladbach, sage ich mal, wenn alles normal läuft, kriegen wir da auch keinen Punkt. Ja, also ich denke, damit rechnet ja auch keiner so ernsthaft. Jetzt ist allerdings die Frage, wie gesagt, siehst du so eine historische Niederlage auch als Chance und sieht die Mannschaft das als Trotzreaktion und machen sie das den Gladbachern unglaublich schwer nachher bei uns in Hamburg am Sonntagnachmittag? Das erwartet man natürlich schon. Ob dieses Lebensschwermachen dann auch so weit geht, dass wir sogar einen Punkt holen oder vielleicht sogar gewinnen, das steht dann auf einem anderen Blatt. Aber ich glaube, wenn wir verlieren gegen Gladbach, dann bitte mit ganz großem Kampf und ich sage jetzt mal einfach vielleicht, keine Ahnung, wir treffen den Pfosten 2-3 Mal und die anderen hauen das Ding halt mal rein und dann sagt man, mein Gott, ja, das war wirklich ein Hin und Her und irgendwie war Gladbach nachher die glücklichere Mannschaft. Das wäre dann zu akzeptieren. Sollte uns Gladbach ebenfalls vorführen oder sollten wir ebenfalls völlig chancenlos sein, dann glaube ich, wird's ganz schwer in Hamburg, auch für den Trainer, wie gesagt. Und ich hoffe jetzt einfach, dass wir cool bleiben. Und was ich hoffe von meinem Vorstand, Dietmar Beiersdorfer, Peter Knebel, Bernhard Peters, ist halt, dass man jetzt auch kurzfristig mal die Reaktion zeigt, die man noch zeigen kann. Für mich unabdingbar bedeutet das, alles tun, um mehr Ruhe in diesen Verein zu bekommen. Das bedeutet mehr oder weniger Interviewverbot von den Spielern an die Journalisten oder zumindest nur noch ganz, ganz, ganz wenige Interviews geben. Und es bedeutet definitiv nicht öffentliche Trainings auch wirklich nicht öffentlich abzuhalten und nicht wieder Journalisten zuzulassen, sondern dass man mal wirklich sich auch auf dem Platz beim Training mal die Meinung sagen kann, ohne dass das am nächsten Tag in der Zeitung steht oder noch schlimmer irgendwie eine Stunde später im Internet und getwittert wird oder wie oder was. Also das ist ja das, was der HSV jetzt sofort tun kann. Ja, und dann erwarte ich, dass, wie gesagt, Dietmar Beiersdorfer, Bernhard Peters und Peter Knebel jetzt ihren Worten, die sie ja schon getätigt haben, endlich mal Taten führen lassen und sich halt nicht mehr von der Medienlandschaft irgendwie bedrängen lassen, jetzt große Namen zu holen oder sonst irgendwas, sondern wirklich diesen Verein Stück für Stück wieder ein Stück stolzer und ein Stück erfolgreicher zu machen. Ob das dann nur mit jungen Spielern ist oder halt auch mit einer Achse von erfahrenen Spielern und jungen Spielern dazu. Ich bin kein Profi, das müssen die Jungs wissen. Jung ist ja auch nicht immer gleich jung. Ne? Nur weil du jung bist, bist du ja nicht unbedingt gleich gut, sondern wir brauchen jetzt hier wirklich ein Konzept. Aber das wussten wir auch schon vor dem Bayern-München-Spiel, dass es in dieser Saison nur darum geht, zu überleben und dass es dann in der Zukunft, dass dann aber die richtigen Schritte gegangen werden. Und deswegen, oh Gott, der wird lang heute, der Podcast, ne? Tut mir leid. Aber deswegen unterstütze ich auch die Kritiker, die sagen, es kann doch nicht angehen, dass mit dem Dropny verlängert wird und dass man jetzt ernsthaft vor Tagen noch überlegt hat, mit Westermann oder mit Marcel Janssen zu verlängern. Ich meine mal ganz ehrlich, Marcel Janssen hat 2 gute Spiele gemacht und hat jetzt wieder irgendwie Muskelfaserriss und fällt jetzt erstmal wieder aus. Also so wie in den letzten Jahren halt auch immer, wo man sagt, wir müssen doch endlich mal diese Geschichte beenden. Auch wenn diese gestandenen Profis wie Westermann oder Dropny oder so, auch wenn die jetzt vielleicht zum Schluss eine geile Rückrunde spielen und 10 der letzten 13 Spiele vielleicht auch eine super Performance hinliefern, dann wäre das toll, dann kriegen die einen super Applaus zum Schluss, dann werden die mit allen Ehren verabschiedet, aber dennoch muss doch mal ein Schnitt gemacht werden. Und deswegen war ich ja persönlich zum Beispiel ja auch gegen diese Vertragsverlängerung mit Dropny. Ich denke, sie ist ein falsches Zeichen und Olic ist wirklich nur, weil es Ibiza ist und weil er halt ein echter Fighter ist. Deswegen fand ich Ibiza noch akzeptabel und persönlich super sympathisch, aber nachher noch akzeptabel. Aber das darf jetzt nicht sein. Ja, jetzt Diaz, und selbst wenn er ein guter Kicker ist und vielleicht uns auch hilft, aber passt mir jetzt auf, dass ihr jetzt nicht die falschen Schlüssel zieht, egal wie die Saison jetzt noch verläuft, sondern ich möchte bitte, dass der HSV in den nächsten 2-3 Jahren ein anderes Gesicht bekommt, eine andere Kultur bekommt. Ich fand ein unglaublich gutes Interview, habe ich jetzt gesehen mit dem Max Eberl, ja, vom Borussia Mönchengladbach, ja, der halt gesagt hat, nachdem sie die Relegation geschafft hatten und in der Liga geblieben sind, da haben sie sich halt geschworen, nur noch auf ganz bestimmte Spielertypen zu setzen, nur noch ganz bestimmte Gehälter zu zahlen und egal wie groß ein Talent ist und wie wichtig der ist, wenn der mehr Geld verdienen will oder wenn er damit kokettiert, woanders hinzugehen, ja, dann ist er weg. Und das haben sie halt durchgezogen bei Max Kruse und. Das haben sie halt so gemacht und ja, oder Dante, ne? Und ja, und dann sind die halt weg. Und dann sind die halt weg. Punkt. Ja, und dann geht's mit anderen Spielern weiter. Und das ist ja das HSV-Problem. Ja, jetzt, ich hole jetzt doch noch mal ein bisschen aus. Es tut mir echt leid. Heute wird's echt lang. Aber ich meine, es war ja auch eine historische Niederlage. Also dann können wir ja auch mal einen historischen Podcast hier aufnehmen. Aber das ist halt das HSV-Problem. Ja, dass wie ein Spieler wie Lasogga, der ja von Luhukay in Berlin zum HSV verliehen worden ist, weil er ihm zu verletzungsanfällig war, dass wir so einen Spieler hierher holen, der auch in seiner einzigen Saison für den HSV, die er spielen sollte, ja auch des Öfteren verletzt war, auch zum Schluss richtig oft auch gefehlt hat und sie nur noch über den Platz geschleppt hat, der aber zum Glück, ja, einfach in der letzten Saison immer den richtigen Riecher hatte und dadurch 13 Tore geschossen hat, uns den Arsch gerettet hat. Wunderbar, alles super. Ja, da waren wir total dankbar. Und ich kann dann auch so ein bisschen verstehen, dass der HSV dann vielleicht sich auch bemüht, den Spieler dann ganz zum HSV zu holen. Aber ihm dann ein Gehalt zu geben von über 3 Millionen Euro, genau da liegt das Problem des HSV. Ja, wir haben einen völlig überzogenen Kostenstruktur in unserem Kader und da rede ich jetzt gar nicht von den Ablösesummen, sondern ich rede einfach davon, wir machen die Spieler zu schnell zu satt. Und wenn es halt Profis sind, dann lassen sie sich davon nicht so sehr beeinflussen. Aber wir wissen alle, Sport ist eine Kopfsache. Und da sind auch die letzten 5 oder die letzten 10% halt ganz wichtig. Denn ich unterstelle weder einem Nikolai Müller noch einem Lasogga noch sonst irgendeinem Spieler, unterstelle ich, dass die jetzt bei uns nur noch 80% geben wollen oder 90%. Nein, ich glaube schon an deren Professionalität und dass die auch 100% geben wollen. Die Frage ist halt nur, ne, welchen inneren Schweinehund kannst du überwinden und wie hungrig bist du, ja? Und wenn du beim HSV einen Vertrag unterzeichnet hast, dann hast du in Anführungsstrichen ausgesorgt, ja? Und das hast du halt in Bremen nicht und das hattest du in Gladbach eine Zeit lang auch nicht. Und das sind halt die Unterschiede. Und wenn wir nicht endlich mal anfangen, beim HSV auch mal wieder kleinere Brötchen zu backen und wenn wir nicht endlich mal anfangen, das, was ja Dietmar Beiersdorfer richtigerweise, Peter Knebel richtigerweise, Bernhard Peters richtigerweise im Sommer gesagt hat, also wenn wir nicht danach aber endlich auch mal anfangen zu leben, ja, dann wird es sich bei uns halt nicht ändern. Dann werden wir vielleicht mit Glück immer mal wieder in der Liga bleiben, aber dann sind wir halt die graue Maus, nur dass wir halt noch den Dino-Status haben, ja. Und das kann's nicht sein. Und deswegen hoffe ich, dass der HSV auch vielleicht so eine historische Niederlage mal so verarbeitet, dass man sagt, alles klar, so wie bisher kann's nicht weitergehen. Zugegeben, jetzt ist das Transferfenster geschlossen. Jetzt in dieser Saison heißt es jetzt erstmal da durch und ich bleibe, und ich glaube, ihr merkt das auch an meiner Stimme, ich bleibe da auch ganz guten Mutes. Wir haben in Anführungsstrichen schon 23 Punkte, wir haben noch 13 Spieltage vor uns, wir haben, ich glaube, wir sind jetzt auf Platz 13, was bedeutet, dass 5 Mannschaften noch unter uns sind, zugegeben, dazu gehört auch Borussia Dortmund, die ich da auf gar keinen Fall sehe in den nächsten Wochen. Die werden jetzt nach oben durchwandern. Aber vielleicht sind ja auch ein, zwei Mannschaften wie Paderborn, die jetzt über uns sind, dann doch noch welche, die wieder runtergezogen werden. Zugegeben, wir sind nur 2 Punkte von einem Abstiegsplatz entfernt, das weiß ich alles. Aber nichtsdestotrotz, noch habe ich gar keine Angst um den HSV, weil er halt diese Laufleistung zeigt und weil er, wenn er endlich mal aufhört, irgendwie zu meinen, ein Spiel machen zu müssen, sondern wenn wir sagen, wir müssen jetzt halt mal dreckige Punkte machen, dann wird man um diesen HSV in dieser Saison nicht bang. Dann glaube ich, haben wir eine doofe Saison, aber wir werden uns vielleicht am 31. oder 32. Spieltag dann gerettet haben. Das ist zumindest meine Hoffnung aktuell nach dem 21. Spieltag, dass es ungefähr in 10, 11, 12 Spielen, dass wir es dann geschafft haben und dann den letzten oder auch den vorletzten Spieltag ein bisschen entspannter angehen können. Aber noch einmal, das kann es ja nicht gewesen sein. Ja, dann laufen viele Verträge aus, dann müssen wir runter mit unseren Kosten und dann brauchen wir einfach eine ganz andere Kultur in diesem Club. Und dazu zählt eine Spielphilosophie, dazu zählen Spieler, die 100% dazu passen. Und dazu zählt auch eine HSV-Führung, die alles tut, um bestmöglich professionell zu arbeiten. Und das wiederum bedeutet, endlich mal sich loszulösen von der Meinung der Presse. Ich sehe Jörn Wolf als Mediendirektor, der macht einen katastrophalen Job. Ja, das Beste an ihm, dass er ein ganz gut aussehender Mann ist, aber das ist einfach eine Nullleistung von Herrn Wolf. Und ich sehe auch Herrn Hilke da sehr, sehr kritisch. Weiß gar nicht so richtig, was der eigentlich für diesen HSV wirklich ernsthaft tut. Kritiker unterstellen ihm ja, dass sein einziger Verdienst ist, dass er halt einen guten Draht zu Herrn Kühne hat. Ich hoffe mal, dass das mehr ist als nur das. Aber das sind dann so Personen, wo ich so sage, die sind im Hintergrund und müssten doch eigentlich genau auch dafür dann da sein, nämlich dass es dann im Hintergrund besser läuft. Aber das tut's ja nicht. Ja? Und das ist dann etwas, was dazukommt. Neben einer Spielphilosophie, Spielern, die dazu passen und mehr Ruhe im Verein, bedeutet das aber auch, dass die Führung wirklich alles tut, um die Spieler auch mal mehr zu schützen, um den Druck rauszunehmen, weil der Druck ist jetzt wieder so groß vor dem Gladbach-Spiel und vor dem Spiel, was dann danach kommt, ich glaube Frankfurt, das ist dann, dass auf gar keinen Fall leistungsfördernd ist. Ja? Und wir brauchen endlich, alle Spiele, die beim HSV schon letzte Saison waren, ja, die sind seit 1,5 Jahren unter einer permanenten Drucksituation und unter permanenter medialer Beobachtung und dass sie ständig von links und rechts beschossen werden. Das kann auch nicht in unserem Sinne sein. Ne? Also die Mannschaft muss natürlich ihren Teil dazu beitragen und meiner Meinung nach hat sie das ja auch getan gegen Hannover und gegen Paderborn, egal wie, aber irgendwie nicht viel zugelassen, hinten möglichst dicht gemacht und dann versucht, vorne 2, 3 Tore zu schießen. Und genauso sollte das auch in Zukunft sein. Also wer schön Fußball sehen will, der sollte sich keine Spiele mehr des Hamburger Sportvereins angucken. Aber wenn wir uns auf diese Dinge konzentrieren, dann bin ich mir auch sicher, dass dieser HSV und auch, dass einige Spieler dieses HSVs uns auch in Zukunft und in der nächsten Saison wieder mehr Spaß machen und ob ihr es glaubt oder nicht, dazu beigetragen hat auch so ein bisschen das Spiel in München. Wie gesagt, da wurde nicht genug gedoppelt, da wurde nicht genug gegrätscht. Irgendwo, wenn du 0-4, 0-5 zurückliegst, kannst du es dann auch meiner Meinung nach menschlich verstehen. Aber sie sind trotzdem gelaufen. Sie haben sich halt nicht so richtig hängen lassen, so wie das immer gerne medial gesagt wird, weil es ist ja so einfach. Ne? Und alle, die das Spiel nicht gesehen haben, die glauben das dann ja auch sofort. Weil bei 0-8, ja, was soll da anderes passiert sein? Man muss einfach sagen, Bayern hat aber auch wie eine Mannschaft vom anderen Stern gespielt. Und wir haben es halt zugelassen. Ja, und wir konnten nicht besser. So, das war jetzt eine knappe halbe Stunde nur der HSV nach der Niederlage gegen den FC Bayern München. Keine Ahnung, wie viele von euch das jetzt hier bis zum Ende gehört haben. Bin jetzt mal auf eure Meinung gespannt. Schreibt mir gerne euren Kommentare auf der Homepage www.nurderhsv-podcast.de. Und ja, als HSV-Fan jetzt durch den Tag zu gehen, ist nicht leicht. Aber wie gesagt, meine Hoffnung ist allerdings, dass eine Trotzreaktion gezeigt wird und dass hoffentlich aber auch die Führung verstanden hat, dass sie jetzt den einen oder anderen Schalter mal umsetzen müssen, damit wir zumindest bis zum Ende dieser Saison die Punkte einfahren, die wir auch mit dieser Mannschaft definitiv einfahren können. In diesem Sinne, danke für euer Ohr und auch nach einer 0-8-Niederlage heißt es nur der HSV. Tschüss aus Hamburg.